Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Stellt euch vor, ihr müsst im Bergbau mal lochen, doch statt Erze oder Steine findet ihr einen magischen Schatz. Genauso ging es einst Bergarbeitern im Harz. Die Bergarbeiter zogen eigentlich los, um in einer Höhle Gips abzubauen, doch stattdessen fanden sie die Knochen eines Einhornes. Niemand zweifelte daran, dass es wirklich die Überreste des Fabelwesens sind, denn es ist das 17. Jahrhundert und der Glaube an Einhörner ist noch weit verbreitet. Doch was fanden die Bergarbeiter wirklich? Und was haben Einhörner mit Jungfrauen zu tun? Und damit herzlich willkommen zu einer magischen Folge Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und gemeinsam mit meinem Kollegen Birk Rühling reise ich zu den historischen Ursprüngen der magischen Wesen. Birk, hast du eigentlich schon einmal ein Einhorn gesehen?
Natürlich, und ich habe sogar schon mal auf einem gesessen.
Was hat dich denn da geritten? Wie bist du auf ein Einhorn gelandet?
Na, es war ja kein richtiges Einhorn, ehrlich gesagt. Es war eins aus Holz und zwar auf einem Märchenpfad in der Lüneburger Heide. Und natürlich sehe ich häufig Einhörner in Kinderzimmern, aber auch in Spielzeugläden. Und ja, es sind jetzt nicht die richtigen Einhörner, aber irgendwie schon ein bisschen, oder?
Ja, ein bisschen. Aber wir sind uns trotzdem einig, da draußen in der Wildnis laufen keine Einhörner rum. Aber wie konnte dann der Glaube an Fabelwesen entstehen, wenn es keine lebende Vorlage gibt?
Ja, das lässt sich nicht so genau ausmachen. Und zwar werden Einhörner schon in antiken Texten, zum Beispiel in Indien, erwähnt. Auch im Alten Testament tauchen sie auf und werden als Rehem, hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe, beschrieben. Ja, aber damit war ihre Existenz bewiesen, wenn es in der Bibel steht. Gibt es das ja auch. Also das war auch ohne konkrete Sichtung, war das für Jahrhunderte bewiesen. Und du hast ja jetzt schon gesagt im Intro, bis in die frühe Neuzeit werden Einhörner von Wissenschaftlern als echt gehalten und sogar auch in wissenschaftlichen Schriften aus der Biologie einfach erwähnt.
Und da sind einige bekannte Namen darunter, zum Beispiel Otto von Guericke. Der war damals Bürgermeister von Magdeburg, Erfinder, Naturwissenschaftler. Der schrieb: Es trug sich auch in diesem Jahr 1663 zu, dass man das Gerippe eines Einhornes fand. Und Gottfried Leibniz, der Mathematiker, rekonstruierte in einer naturwissenschaftlichen Abhandlung sogar das Antlitz eines Einhornes. Ja, das war ein bizarres Gerippe, zweibeinig und hatte ein überdimensionales Horn.
Genau, und Leibniz ist ein Universalgelehrter, der also wirklich sich mit sowas eigentlich, also mit Naturwissenschaften sehr auskennt, und er glaubt trotzdem an solche Fabelwesen. Und das liegt auch an einem besonderen Fund in einer Höhle im Harz, die bis heute übrigens Einhornhöhle heißt.
Echt? Ja, spannend. Da müssen wir mal hin eigentlich.
Voll.
Genau, diese Höhle, von der haben wir ja anfangs schon gehört. Im Mittelalter fanden Bergleute in der Höhle große Knochen und ohne moderne Paläontologie griff man eben zu Erklärungen aus der Sagenwelt und sagte sich, diese Knochen, die müssen wohl von einem Einhorn sein. Doch vermutlich stammen die Knochen tatsächlich von Höhlenbären, Mammuts oder Nashörnern. Aber das wusste man damals natürlich noch nicht. Ja, Birk, gibt es denn eine Theorie, ob ein tatsächlich existierendes Tier, wie zum Beispiel die Nashörner, als Vorbild für die Einhörner gedient haben könnte?
Ja, Nashörner sind ja ein bisschen zu knubbelig dafür. Aber man weiß nicht genau, welches Tier das sein könnte. Es gibt aber eine sehr einleuchtende Theorie, wie ich finde. Und zwar sind das Bilder von Auerochsen und Antilopen. Und wenn man die von der Seite zeichnet und nicht so richtig gut zeichnet von der Seite, dann sieht es ja aus, als hätten die nur ein Horn. Und damals konnte man ja nicht losreisen, sondern hat nur so ein Bild gesehen davon. Und dann könnte man denken, okay, das ist sozusagen ja einfach das Bild eines Einhorns. Oder es gibt natürlich auch Tiere, denen einfach ein zweites Horn fehlt. Also im Nahen Osten gibt es halt zum Beispiel einfach Antilopen mit einem Horn oder verwachsene Antilopen. Genau, und wenn du im Europa des Mittelalters lebst, konntest du ja nicht losziehen und auf die Suche nach einem Einhorn gehen. Und deshalb waren Zeichnungen eben die wichtigste Quelle.
Du sagst, man konnte nicht auf die Suche gehen. Dazu beigetragen hat natürlich, dass man daran glaubte auch, dass sich vielleicht so ein heiliges Einhorn auch nicht jedermann zeigte.
Genau. Es gibt später auch noch so Berichte über Sichtungen, häufig übrigens von Pilgern. Und die sind nach Ägypten gereist und haben dann da beschrieben, dass die zwar nicht sehr groß sind wie heutige Pferde, aber dass sie immerhin schon ein großes Horn hatten und auch über Wildheit verfügten. Und es gibt sogar Reiseführer aus dem 17. Jahrhundert für das Heilige Land. Und da gibt es Anweisungen darin, wie man sich mit einem Einhorn verhält, wenn man denen über den Weg läuft. Und es wird zur Vorsicht geraten und diese Tiere laufen nämlich schnell weg. Und das spricht natürlich auch für Antilopen, weil Antilopen eben Fluchttiere sind. Und wenn man sie auch aus der Ferne sieht, könnte man aus der Ferne von der Seite, sieht es nur aus, als hätten sie Einhorn. Also das könnte gut sein.
Ja, Birk, ich denke bei Einhörnern allerdings an edle weiße Rösser mit Horn. Und Antilopen, die sehen ja ganz anders aus. Die sind eher mickrig und die haben braunes Fell, aber die sind weder glitzernd noch groß noch prächtig.
Genau. Tatsächlich ist es auch so, dass Einhörner in den biblischen Beschreibungen und auch in den antiken Beschreibungen echt klein sind. Also die haben zwar, da wird immer gesagt, die haben ein langes, farbenprächtiges Horn. Aber es gibt auch so Bilder, das ist völlig absurd. Das ist ein kleines Tier mit so einem riesen Ding auf dem Kopf. Und dann erst im 15., 16. Jahrhundert werden die Dinger pferdeartig. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie die Schleichfiguren heute. Und es gibt auch ein paar Reiseberichte, in denen Autoren sozusagen offensichtlich Nashörner beschreiben und denen magische Fähigkeiten wie Einhörnern zuschreiben. Das ist aber allerdings eher die Ausnahme. Und die sind halt auch einfach ein bisschen kräftig für ein Einhorn.
Wollte ich gerade sagen, ich stelle mir das sehr witzig vor, so ein üppiges Nashorn mit so einem riesen Glitzerhorn. Naja, also man hielt damals Einhörner also für echte Tiere. Welche magischen Fähigkeiten wurden denn den Einhörnern angedichtet?
Genau, also sowas wie Reinheit, Keuschheit oder auch heilende Kräfte werden diesen Tieren sehr früh zugeschrieben, auch schon in der Bibel. Und ein Einhorn gilt als so rein, dass es sich nur von einer Jungfrau berühren oder sich überhaupt einer Jungfrau zeigt. Und wenn sich eine Jungfrau in den Wald setzt, dann legt ein Einhorn seinen Kopf in den Schoß und lässt sich streicheln und fangen. Das spricht auch gegen ein Nashorn. Also sich vorzustellen, dass ein Nashorn ankommt und mit dir kuscheln will, ist vielleicht für die Jungfrau auch nicht das beste
Nee.
Bild.
Das stelle ich mir auch gerade sehr abstrus vor. Genau, und diese Sehne einer Jungfrau und eines Einhornes, die wurde im Christentum gedeutet. Das Einhorn steht als Sinnbild für Jesus Christus, die Jungfrau als Symbol für Maria. Insofern war das Tier also auch theologisch aufgeladen, das Einhorn ein göttliches Wesen.
Genau, ich hatte ja schon gesagt, auch Heilkräfte. Man ging einfach davon aus, dass besonders das Horn gemahlen vielleicht Gifte neutralisieren konnte und sogar dann vom schwarzen Tod schützte.
Weshalb auch der eine oder andere aufbrach und sich auf die Jagd nach Einhörnern machte. Ich vermute mal, das war oft vergeblich. Nein, ich vermute es nicht, es war oft vergeblich.
Genau, und das Einhorn war dann auch ein Symbol für Ritterlichkeit und Tugend und auch gehörte dann zur höfischen Kultur. Und das steht halt dann auch für die edle Liebe, für die Treue, aber auch so ein bisschen die unzähmbare wilde Natur. Und dann im Rittertum oder in der Adelskultur werden die Einhörner dann auch ganz beliebt und dann tauchen die auf den Wappen der Ritter auf. Und man kennt das zum Beispiel Schottland, da taucht das Einhorn neben dem englischen Löwen auf. Und das ist so, genau, sehr schön.
Und das Einhorn ist nicht nur ein beliebtes Symbol auf Wappen, sondern aus der Vorstellung, dass man ein Einhorn nur mit einer keuschen Jungfrau zähmen konnte und einfangen konnte, sind ja unzählige Geschichten und auch Lieder entstanden.
Genau, also Minnesänger singen ja sehr gerne über Liebe und Liebe machen. Und da nutzen sie eben auch das Einhorn als Symbol und nicht immer ganz, ja, ich sag's mal, geschmackvoll. Es gibt den Dichter Rudolf von Ems und der fragt zum Beispiel, ob Einhörner die Keuschheit von Jungfrauen erkennen und spekuliert dann zum Beispiel darüber, dass wenn die Jungfrauen über ihre Keuschheit getäuscht haben, dass das Einhorn diese Frau dann schlichtweg durchbohrt als Strafe dafür.
Boah, Gott, das ist eine ganz schön brutale Geschichte, aber es ist ja auch eine erotische Geschichte.
Genau, also da ist natürlich auch Einhörner bekommen dann eben in der höfischen Welt und im Minnesänger bald natürlich auch eine Deutung und werden ein erotisches Symbol. Genau, und da geht Jagd und Liebeskunst einher und vielleicht hat auch dieses Horn auf dem Kopf etwas Phallisches.
Ja, vermutlich, kann man ganz sicher so deuten. Birk, zurück zu dem Einhorn-Glauben. Gab es denn jemals Zweifel an den Einhörnern?
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die Menschen waren wirklich gutgläubig und das wurde richtig schamlos ausgenutzt.
Von wem?
Das ist meine absolute Lieblings-Einhorn-Geschichte. Und zwar haben Wikinger fast 400 Jahre lang die Stoßzähne von Narwalen den gutgläubigen Europäern als Einhörner verkauft. Und daraus wurde dann Medizin gemacht gegen Vergiftung, Epilepsie. Und das war richtig, richtig teuer. Und das war natürlich nur möglich, weil niemand vom europäischen Festland ins Nordmeer gereist ist, um dort mal nachzusehen, woher das stammt. Und genau, also erst als die Reisen dann ins Nordmeer zunahmen und man plötzlich auch festgestellt hat, es gibt sowas wie Narwale, da flog der Nepp sozusagen auf. Aber lustigerweise hat sich das Ganze noch einfach 100 Jahre danach noch gehalten. Und man spricht dann deshalb auch vom maritimen Einhorn. Und das hat sich einfach unfassbar gut verkauft, diese Hörner. Und die Wikinger haben sich wahrscheinlich jedes Mal kringelig gelacht, aber haben Millionen quasi damit verdient, Narwalhörner zu verkaufen.
Ja, verrückt. Da wurde dann mal aus einem Wal ein Einhorn gemacht und wurde zum Verkaufsschlager. Und da fällt mir noch was ein, und zwar in vielen Städten, da gibt es Apotheken, die heißen Einhorn-Apotheken. Und ich habe mich immer gefragt, warum es so viele Einhorn-Apotheken gibt, und habe das dann mal nachgelesen. Und das hängt auch mit diesem Narwalpulver zusammen. Und zwar haben die Apotheken früher das auch oft als Heilmittel einfach verkauft. Oder, naja, wollten sich halt damit rühmen, dass sie ähnlich wirksame Medikamente wie Einhorn Pulver verhökern. Aber Birk, sag, wann wandelte sich denn der Glaube an die Einhörner? Denn heutzutage glauben wir ja nicht mehr an Einhörner.
Genau. Es gibt tatsächlich Bücher und Schriften, auch noch aus der frühen Neuzeit, in der sozusagen die Überzeugung von Einhörnern so ein bisschen so eine Sehnsucht mitschwingt. Und du hast zum Beispiel Leibniz erwähnt, der hat ja sozusagen auch dieses absurde Einhorn zusammengesetzt und wollte damit, glaube ich, auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass man sich halt da schon noch dran glaubt. Und selbst im 19. Jahrhundert in Brems Tierleben wird immer noch die Frage gestellt, welche Tiere hinter diesen Fabelwesen stecken könnten. Und man kann sagen, da ist wenigstens immer noch so ein bisschen so eine Sehnsucht nach diesen Tieren zu spüren. Und erst so im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert nimmt das Interesse an den realen Einhörnern ab, aber sie bleiben eben Märchenfiguren.
Sie bleiben Märchenfiguren, und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsgeschichten. Und zwar werden Einhörner im 19. Jahrhundert einer der größten Zeitungsenden. Und zwar rede ich vom Great Moon Hoax, zu Deutsch dem großen Mondschwindel.
Genau, und das ist 1835 erscheint diese Artikelserie in der New York Sun. Und da hat ein britischer Astronom behauptet, durch ein großes Spiegelteleskop zu schauen und dort Leben auf dem Mond zu entdecken.
Und was er dort sah, das war wirklich wahrlich beeindruckend, denn angeblich sah er dort Wälder, Tempel, aufrechtgehende, schwanzlose Biber, geflügelte Mondmenschen und sogar Einhörner, die angeblich in Herden über die lunaren Wiesen zogen.
Total toll, oder? Ja. Einhörner auf dem Mond. Und das Schlimme ist ja, dass viele Leserinnen und Leser das tatsächlich geglaubt haben. Und ja, diese Geschichte und auch diese Einhörner auf dem Mond, die waren wochenlang Gesprächsthema Nummer 1 in den USA.
Ja, doch leider, das war alles erfunden, denn der angebliche Entdecker, John Herschel hieß der, der war zwar ein echter Astronom, aber der hatte mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Denn der eigentliche Autor war ein Journalist. Er hieß Richard Adams Locke. Er wollte damit eine Satire auf die übertriebene Wissenschaftsgläubigkeit und die Sensationspresse schreiben. Man kann sagen, es ist ihm gelungen. Blöd nur, das Publikum hat den Witz nicht erkannt, sondern alles für bare Münze genommen. Sie wurden also aufs Korn oder besser aufs Horn genommen.
Genau, die hatten ja auch noch nicht den Schneller Schlau-Podcast. Genau, aber es ist ganz lustig, der Boom, wie wir ihn heute erleben, also sozusagen in Popkultur und Spielzeugen, ja, der ist noch relativ jung und vor allen Dingen entstand er in den letzten 25 Jahren. und eng verbunden mit einem sehr, sehr erfolgreichen Film, und zwar Das letzte Einhorn, aus dem wir wirklich auch wahrscheinlich alle die Titelmelodie kennen.
Ich bin das einzige Einhorn, das es gibt. Das letzte?
Ganz sicher, also ich kannte sie.
Ja, genau. Und das hat dann mit dem eigentlichen Einhornglaube wenig gemein. Also diese modernen Einhörner, da gehe ich jetzt in Spielzeugladen und die sind nicht schwer aufzufinden. Und da gibt es sie auch in verschiedenen Formen, Farben und genau. Und man kann sie auch kaufen, wenn man nicht sehr reinlich oder Jungfrau ist, da wird nicht mehr. Und auch heilend würde ich jetzt den meisten von diesen Plastikeinhörnern oder Plüscheinhörnern, die heilen nichts.
Naja, immerhin, Birk, die Einhörner sind nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt sie noch als rosa plüschige Plüschtiere und ein bisschen Magie im Alltag schadet ja nie. Und nächste Woche wieder eine neue Folge Schneller Schlau einzuschalten, schadet auch nie. Ja, und damit bleibt neugierig und wer jetzt noch Lust auf noch mehr Wissenschaft bekommen hat, ist herzlich eingeladen, PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper oder am Kiosk zu kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.